Bei mir ist Siegfried Jagott von der AdWork Deutschland. Schönen guten Abend.
Dankeschön.
Siegfried ist nicht nur MVP, sondern auch seit, sag mal, ist es reiner Zufall oder du bist nicht, seit 20 Jahren, ne? Machst du mit Exchange?
Ja, wir haben 20-jährige.
20 Jahre ist sogar
Wahnsinn, gell?
Zufall, 20. oder?
Ja, das ist, es gibt nur ein paar Leute, die so lange dabei sind, aber ich habe mich vorhin mit einem unterhalten, der ist auch schon sehr lange dabei. Also es ist kein Zufall, es ist halt ein tolles Produkt, oder? Also, das machen wir nochmal. Ist Exchange ein tolles Produkt?
Sagt das alles? Der Tag scheint noch nicht so richtig. Also jetzt haben die noch Kraft, richtig, ne?
Ja, ja.
Also, das heißt, wenn noch Fragen übrig bleiben danach, du weißt alles über Exchange, richtig? Alles?
Nee, nicht wirklich.
Aber fast alles. Und draußen in der Microsoft Lounge nach der Session gerne offene Fragen beantworten.
Sehr gerne.
Nutzen Sie die App, geben Sie Feedback. Das hilft nicht nur dem Sigi, sondern auch uns, dass wir besser werden. Dann noch ganz wichtig, nach der Citrix-Session gibt's was?
Drinks!
Freuen wir uns auch, herzlich eingeladen, unten im Foyer. Und dann zwischen mir, dem Vortrag, Citrix und dem Bier, leg los.
Okay. Ja, auch von mir nochmal herzlichen guten Abend. Gell? Mir geben sie immer die 17 Uhr-Session. War jemand letztes Jahr bei mir? Ja, doch ein paar. Ja. Anscheinend war es nicht so schlecht letztes Jahr, dass Sie wiedergekommen sind. Es freut mich. Dankeschön dafür. Ja. Dieses Jahr ist ein Jahr vergangen und ich möchte über die Neuigkeiten reden, die sich im Exchange-Umfeld getan haben. Ja. Und deswegen habe ich meine Session sozusagen so aufgebaut, dass wir nicht nur über On-Premises, sondern auch über Hybrid und über Online reden. Das heißt, in der nächsten Stunde hören Sie von mir die Neuigkeiten, die nicht alle, weil es relativ auch viele Kleinigkeiten gibt, aber die Sachen, die ich besonders spannend, besonders toll finde. Ja? Und wer meine Sessions kennt, am Anfang frage ich immer, wo kommen Sie denn her? Ja? Gibt es hier noch jemanden mit Exchange 2007 oder davor? Wow. 2003? Einen, zwei, wow, vier. Ja, noch davor, fünf. Sind noch mutige da? Einer. Wow. Ja, also hätte ich jetzt geschenkt hier, dann würde ich Ihnen eins geben für 5. Ja. Ja, gibt es denn andere Mailsysteme, die sich meine Session anschauen? Zum Beispiel Lotus Notes, zum Beispiel Google Mail. Gibt es welche, die das nutzen? Keiner. Einer, zwei. Ja. Ja, zwei Ausnahmen haben wir immer da im Raum, gell? Warum wollen Sie sich über Exchange dann erkundigen, wenn ich fragen darf? Bedeutet das, Sie wollen umsteigen? Er nickt, nicht ganz entschlossen, aber so, ja. Ich hoffe doch, vielleicht nach der Session, dass Sie überzeugt werden. Ja, okay, fangen wir an. Fangen wir an mit meinen, ups, jetzt. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben drei Themenkomplexe. Ich habe es ja auch so aufgebaut, meine Session. Wir fangen an mit On-Premise, 20 Jahre On-Premise. Was gibt's Neues? Dann Hybrid. Ja, kurze Frage, wer ist schon im Exchange-Hybrid-Modus? Wer macht schon Hybrid? Ja, doch schon einige. Ja. Wer plant denn Hybrid zu machen? Ja, so 10 Stück, würde ich sagen. Ja. Und ich schließe meine Session ab für diejenigen unter Ihnen, die schon komplett auf Exchange Online sind. Das heißt, wir sprechen auch über die Unterschiede zwischen Online versus On-Prem, was kommt, was gibt es aktuell. Fangen wir an. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher hin, weil sonst geht mein Stick nicht. Ja. So, Exchange On-Premises. Die Folie habe ich letztes Jahr schon gezeigt. Ich fand sie ziemlich cool, weil sie die Unterschiede, und gerade für diejenigen unter Ihnen, die noch auf Exchange 2007 sind oder davor, weil sie zeigt, was hat sich verändert mit Exchange 2016. Ja, es gibt verschiedene Neuigkeiten. Ja, erstens, wir haben von Microsoft wieder eine bevorzugte Architektur und diese wurde formalisiert. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ja, was Interessantes ist, bei 2007 hat man 4 Rollen, 3, 4. Bei 2010 haben wir Edge dazu bekommen, da haben wir 5. Ja, davor hat man 2 Rollen bei Exchange 2003. Ja, bei Exchange 2000 hatten wir wie viele Rollen? Eine. Ja, und ich sage an der Stelle immer, ja, vielleicht kommen wir ja als nächsten Schritt, kriegen wir Active Directory zurück in Exchange. Ja, weil das war die Version vor 2000. Ja, und Microsoft hat um dieses Thema, was hat sich verändert? Ja, warum hat man die Rollen zusammengezogen? Haben sie ein schönes Video erstellt. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. So, Sie müssen sich vorstellen, Exchange hat ja zwei Rollen, die CAS-Rolle und die Mailbox-Rolle. So, jetzt haben wir 10 Mailbox-Server und 4 Ruderer, 4 CAS-Server. Ja, die rudern. Ja, aber was passiert, und sagen wir mal, wenn der Josh jetzt irgendwie ein bisschen faul wird, wenn der nicht mehr rudern möchte, dann sehen Sie, dann übernehmen 3 CAS-Server die Rolle von 4. Und damit fangen die natürlich das Schwitzen an. So, unter 2016 sind alle Rollen gleich. Das heißt, alle rudern. Wir haben 14 Ruderer. Ja, und das bedeutet natürlich, wenn 2 über Bord springen, weil sie schwimmen gehen möchten, dann fällt es nicht ins Gewicht. Und auch, wenn wir auf unseren Josh zum Reden kommen, ja, wenn der wieder hier das Rudern aufhört, es stört nicht. Ja, weil zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch 11 Server, die komplett alles übernehmen. Was halten Sie davon? Tolle Erklärung, oder? Ja, ist überzeugend. Also im Endeffekt ist die Architektur so gestaltet, dass ein Server eine Insel ist. Das heißt, jeder Server ist austauschbar. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen um verschiedene Rollen. Das heißt, wenn Sie einen Server, wenn ein Server ein Problem haben, ja, dann tun Sie ihn rauslösen. Ja, mit Hilfe einer DAG, einer Database Availability Group, werden die Datenbanken auf einen anderen Server übernommen und der übernimmt die volle Funktionalität. Und das ist natürlich schon eine interessante Sache, gerade für große Data Centers. Ja, hier sehen Sie die Architektur. Und das ist jetzt nur zur Einstimmung. Ja, ich habe sie ja auch letztes Jahr, die hat sich nicht verändert. Ja, also für diejenigen, die letztes Jahr da waren, die Architektur von 2016 ist natürlich gleich geblieben. Da ändert sich aktuell nichts. Ja, wir haben auf der rechten Seite von Ihnen aus gesehen, haben wir die Mailbox-Server, die innerhalb des Netzes stehen, verbunden mit einer DAG. Es gibt eine Edge-Transport-Rolle, eine Edge-Transport-Server-Rolle, die standardmäßig in der DMZ steht. Wer nutzt denn von Ihnen Edge? Doch ein paar, ja. Es werden immer mehr. Ja, die Edge-Rolle ist traditionell für das Thema SMTP-Routing zuständig. Das heißt, dort als Gateway sozusagen ersetzt sie ihren SMTP-Smart-Host in der DMZ sozusagen, um die Kommunikation zum Internet entsprechend sicher zu gestalten. Oder wo sie auch ihre Third-Party-Antiviren-Software und Anti-Spam-Software einklinken können. Okay, das war genug der Eingangsworte. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist das Thema Exchange 2016 und SharePoint. Letztes Jahr hatte ich ja gesagt, okay, SharePoint 2016 ist noch nicht da. Jetzt ist es da. Das heißt, hier noch als Info, ja, Sie können, wenn Sie Exchange 2016 zusammen mit SharePoint 2016 benutzen, ne, können Sie Modern Attachments machen und damit Ihre Anhänge aus der E-Mail automatisch auf den SharePoint speichern lassen. Macht es schon jemand? Modern Attachment, 1, 2. Oh. Ja. Zusätzlich haben Sie den Office Online Server. Der Office Online Server in Exchange bietet Ihnen die Funktionalität, dass Ihre OWA-Benutzer, also Ihre Outlook on the Web, heißt es ja, Outlook im Web auf Deutsch, Benutzer des Webbrowsers im Endeffekt die Attachments, also die Anhänge der E-Mails, als Vorschau erhalten. Wenn Sie keinen Office Online Server besitzen oder installieren, dann müssen Ihre Clients die Anhänge entsprechend aufmachen, um sie anschauen zu können. Ja. So, und das Gleiche geht im Hybrid auch entsprechend mit, ups, das war eins zu weit, im Hybrid geht es zusammen mit Office 365. Das heißt, da haben Sie den Vorteil, Sie können, wenn Sie im Hybridmodus sind, können Sie Ihren On-Prem-Mailboxen sozusagen die Attachments im OneDrive for Business speichern. Dazu müssen Sie natürlich eine entsprechende SharePoint Online-Lizenz besitzen. Ja, aber das heißt, Sie können hier von der Mailbox on-premise die Daten, die Attachments in der Cloud speichern. Okay, genug der schönen Worte zu dem, was letztes Jahr schon verfügbar war. Ja, jetzt wollen wir darüber sprechen, was Neues. Ja, also zusätzlich zu den Features, die unter RTM verfügbar waren, haben wir auch Folgendes noch implementiert. Das heißt, es wurde weiterhin daran gearbeitet, natürlich die Datenbankreplikation zu verbessern, ja, in dem Sinne, dass zum Beispiel das Seeding aktuell von den passiven Datenbankkopieren geschieht. Ja. Das heißt, wenn Sie eine neue Datenbank erstellen in einen Standort, in einen zweiten Standort, dann würde er nicht auf die aktive Datenbank gehen. Ja, das hat eine Ausnahme gibt es dabei, wenn Sie eine Lag-Datenbank im Endeffekt erstellen. So, und das neueste Feature, was mit CU1 angekündigt war, was jetzt mit CU3 im September gekommen ist, also mit Exchange 2016 CU3, ist das Thema, dass der Suchindex jetzt von den passiven Datenbanken im Endeffekt erstellt wird. Und dafür habe ich auch ein Video mitgebracht. So, wir haben jetzt hier die alte Situation. Oh, Entschuldigung. Ja. Wir haben hier die Situation vor CU3, das heißt mit CU2 und CU1. Das heißt, der Index wurde immer über die Bandbreite von der aktiven Datenbank erstellt bzw. kopiert. Ja, dementsprechend sehen Sie hier, das hat natürlich extreme Auswirkungen auf die Anforderungen auf die Warnleitung. So, und das ist jetzt die Neuigkeit seit CU3, das heißt, da wird der Suchindex nicht mehr von der aktiven Datenbank über die Leitung gezogen. Nein, er wird lokal erstellt, das heißt anhand Ihrer passiven Datenbankkopien. Ja, hier der Hinweis, und zwar fand ich die Überleitung ganz interessant, zum Role Requirements Calculator. Wer hat Exchange und den Role Requirements Calculator noch nicht eingesetzt? Ja, ein paar. Ja. Microsoft empfiehlt diesen Kalkulator, ist eine Excel-Sheet, ich zeige es Ihnen in einer Minute, einzusetzen, damit Sie die entsprechende empfohlene Exchange-Umgebung nutzen. Das heißt, die Felder, die Sie ausfüllen, geben Ihnen im Endeffekt dann die Daten, wie Sie Ihre Exchange-Server aufbauen können, ja, und was Sie dazu benötigen. Nicht nur Bandbreite, sondern auch an Prozessor, ja, an Speicher oder verschiedene andere Punkte. Ja, es wird auch benötigt, wenn Sie Microsoft Support einschalten möchten. Da wird als erstes immer nach dem Role Calculator gefragt. Das heißt, für diejenigen unter Ihnen, die das Sheet noch nicht ausgefüllt haben, es macht sicherlich Sinn, mal zu kontrollieren, ob Ihre Umgebung, wenn Sie auf 2013 oder auf 2016 sind, entsprechend dem Stand hält, was Microsoft hier mit dem Role Requirements Calculator vorgibt. Ja, lass uns mich kurz zeigen. Und zwar möchte ich Ihnen die Bandbreitenanforderungen, den Unterschied zwischen CU2 und CU3 mal zeigen. Und das anhand von einer kurzen Demo mithilfe des Role Requirements Calculator. Also Sie sehen hier, im Endeffekt ist es ein Excel-Sheet. Ja, und schauen Sie es sich einfach an. Sie füllen das einfach aus mit den Daten, die Sie natürlich im Endeffekt vorfinden, lokal. Und entsprechend gibt es auch natürlich Anleitungen für die Details, ja, wie zum Beispiel, wie Ihr Benutzerverhalten gemessen werden kann oder, ja, oder welche Grow Rates Sie entsprechend benutzen möchten. So, was ich Ihnen hier kurz zeigen wollte, ist, also es gibt wohlgemerkt dann die verschiedenen Infos, die Sie abrufen können, zum Beispiel die Datenbankverteilung, die sehr schön ist. Das heißt, Sie können hier jetzt bei dem Beispiel, sind es vier Datenbankserver in einer DAG zusammen, Sie können hier auch die Failover, also wenn ein Server ausfällt, das Verhalten entsprechend simulieren und sehen, ab wann Sie ein Problem bekommen mit Ihren Standorten zum Beispiel, wenn Sie Multistandort machen. Ja, ab einer gewissen Anzahl geht dann alles natürlich auf Fail. So, aber was ich Ihnen zeigen will, ist jetzt hier die Anforderung, wohlgemerkt, jetzt einfach nur die Bandbreitenanforderungen vor CU3 sind jetzt hier 200 Megabit. Klar, warum? Weil er speziell den Suchindex ziehen muss. So, ich habe jetzt die gleichen Zahlen, das müssen wir einfach kurz mal glauben, hier in den neuesten, das ist die Version 8.3, hinzugefügt. Und hier sieht man sehr schön, ja, er enthält die Zahlen und die Bandbreite hat sich fast, ja, mehr als halbiert, ja, fast ein Drittel davon ist nur noch notwendig für Exchange. Und da muss ich sagen, nutzen Sie die neueste Version, dann sehen Sie, was Sie da planen können. Speziell, wenn Sie auch jetzt planen, zum Beispiel auf eine neue Version zu gehen. Ja, und hier die Frage, wer plant, auf Exchange 2016 zu gehen oder auf eine neuere Version von Exchange? Ja, das ist die Hälfte im Saal, Respekt. Ja, Christoph, wir hatten vorhin drüber geredet. Ja, also, ja, das Tool hilft Ihnen auch, die neueste Version zu planen und gibt Ihnen Aufschluss, was Sie an Hardware benötigen und an Bandbreiten. Es geht übrigens so weit, dass Sie hier auch entsprechende PowerShell-Skripte erstellen können. Ja, und damit werden dann Ihre Datenbanken entsprechend des Microsoft Best Practices angelegt. Das heißt, er stellt Ihnen ein PowerShell-Skript. Ja, natürlich sollten Sie den erst anschauen, nicht einfach laufen lassen. Und dann können Sie damit entsprechend Ihre Datenbanken erstellen lassen. Hat das schon mal jemand gemacht? Anhand des Skriptes PowerShell-Datenbanken 2, 3, 4, 5, ja. Ich noch nie, aber ist eine tolle Sache, finde ich. Machen wir weiter. Mein Lieblingsthema, Exchange 2016 seit CU3, so heißt es, unterstützt Windows Server 2016. Wer ist auf Windows Server 2016 mit Exchange? Und gibt es irgendwelche Probleme? Ja, also es wohlgemerkt, Markus, du hast Glück gehabt, ja, wir haben bei dir keine DAG. Es gibt nämlich einen Bug im Windows Cluster von Windows Server 2016 aktuell, der leider zu einem hässlichen Nebeneffekt führt, nämlich dass der IIS abstürzt. Ist aber schlecht, ja? IIS ohne, also Exchange ohne IIS ist schlecht. Ja? Dementsprechend meine Empfehlung, sollten Sie aktuell planen, Windows Server 2016 zu benutzen, achten Sie bitte, ja, auf den Exchange-Block. Ja, weil aktuell wurde empfohlen, nicht auf Windows Server 2016 zusammen mit Exchange zu gehen, weil dieser Bug existiert. Aber das wird spätestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geklärt werden. Es wird ein Windows Server Update geben und dann kann man wieder Exchange entsprechend supported installieren. Bei der Installation muss man eins beachten. Windows Defender bitte entsprechend so konfigurieren, dass keine Exchange-Dateien hier gescannt werden. Das ist eine Empfehlung, es gibt auch ein Skript dafür. Sollten Sie daran denken, wenn Sie Windows Server 2016 zusammen mit der Exchange-Version installieren. Ja, was gibt es noch Neues? Installationsmedium. Wir haben jetzt es gibt nur noch ein ISO, wenn Sie CU3 installiert oder schon downgeloadet und installiert haben. Es gibt keine Exe mehr. Ja, warum hat man das gemacht? Das Problem war, dass man gesehen hat, dass das Extrahieren der Exe mit den vielen kleinen Dateien extrem lang dauert. Ja, während Sie natürlich mit einer ISO, wenn Sie die downloaden, selbst wenn die jetzt 6 GB groß ist, die ist relativ schnell downgeloadet und wenn Sie einen Doppelklick drauf machen, können Sie sofort das Installieren anfangen. Ja, ist mir persönlich auch in meinem Azure Tenant aufgefallen, dass es deutlich schneller geht, ja, weil das Downloaden von 1 GB und dann das Extrahieren hat doch ziemlich lange gedauert. Ja, was gibt es Neues bei Public Foldern? Totgesagte leben länger. Sie haben ja am Anfang das Video gesehen, 20 Jahre Exchange. Ja, man hat dreimal versucht, sie wegzubringen, hat es immer noch nicht geschafft. Ja, was macht man? Man vergrößert den Support dahin. Das heißt, anstatt 100 Public Folder Postfächer sind seit CU2 1000 Public Folder Postfächer möglich. Das heißt, wenn Sie rechnen, 50 GB pro Public Folder Mailbox, haben Sie ungefähr die Möglichkeit, 50 Terabyte an Public Foldern hier zu speichern. Ja, Sie haben, ja, aber um das zu schaffen, hat Microsoft im Endeffekt die Hierarchie-Replikation, die ja auf Modern Public Folder ein bisschen anders ist, umgestellt. Jetzt geht es nur noch darum, dass die ersten 100 Public Folder Mailboxen die Hierarchie im Endeffekt zur Verfügung stellen. Und das bedeutet natürlich, dass sie hier auch Performance-Gewinn haben. Wer nutzt denn schon Public Folder, Modern Public Folder? Ja, ein paar? Okay. Ja, es gibt aktuell, und das kam gestern raus, einen Blogartikel auf der Exchange-Blog-Seite, der heißt Best Practices for Public Folder Deployment von Modern Public Foldern. Ja, und da geht es darum, wie konfiguriert man seine Infrastruktur speziell auf globaler Basis. Das heißt, wenn Sie eine globale verteilte Public Folder Struktur unter Modern Public Foldern schon haben, das heißt unter Public Folder, die auf 2013 oder 2016 liegen, dann sollten Sie sich diesen Blogartikel auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, kam gestern raus. Ja, was gibt es noch Neues? Outlook on the Web unterstützt seit CU1 S/MIME. Das heißt, da gibt es das S/MIME-Control, das Sie nutzen können, um hier entsprechend verschlüsselte Mails mit Outlook on the Web zu verschicken, also mit dem Webbrowser. Aber nicht nur das. Wer nutzt Autoresit? Wer weiß, was Autoresit ist? Und wen ist es egal? Ja, das ist wenigstens eine ehrliche Antwort. Ja. Also Autoresit ist die Möglichkeit, wo Sie Festplatten als Hot-Standby im Endeffekt in Ihrer Exchange-Umgebung zur Verfügung stellen können. Und wenn die Datenbank oder eine Festplatte ausfällt, nutzt Exchange automatisch, also erkennt Exchange das und mappt diese Festplatte, ja, und erstellt sozusagen ein Filesystem und schiebt dann auch die Datenbank entsprechend drauf. Das heißt, eine automatisierte Möglichkeit, um Festplattenausfälle zu kompensieren. Ja, und hier empfiehlt EPAs, die Preferred Architecture, ja, empfehlen wir von Microsoft im Endeffekt, diese Volumes auch mit BitLocker zu verschlüsseln. Ja, warum? Weil wenn die Festplatte geklaut wird, dann kommt keiner mehr drauf. Ja, dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, eines neuen Kommandos, ja, das heißt Set Database Availability Group minus Auto DAG Bit Locker Enable True. Also wenn Sie das auf True setzen, bedeutet das, dass wenn Autoresit die Platte im Endeffekt zur Verfügung stellt, dann wird automatisch BitLocker installiert und die Platte entsprechend verschlüsselt. Ja, aber was gibt es sonst noch an Verbesserungen in der DAG? Ja, zum Beispiel, es gibt zwei neue Commandlets zum Thema Filesystem, NTFS, RFS. Das heißt, da würde dann auch im Endeffekt der Autoresit drauf im Endeffekt sich stürzen. Ja, und wenn Sie zum Beispiel als Filesystem das neue Filesystem REFS benutzen möchten, dann können Sie das so konfigurieren, dass dann auch entsprechend Autoresit im Endeffekt das unterstützt. Ja, kurze Frage, wer nutzt REFS? Schon als Filesystem. 2, 3, 4. Ja, wie sind die Erfahrungen? Läuft, ja. Was sagt die Backup-Software? Habt ihr nicht mehr, oder? Ja, weil meine Erfahrung ist bisher immer, die Backup-Software, die waren da ein bisschen quietschy. Ja, während, also REFS ist ja fehlertoleranter. Ja, und dementsprechend eigentlich das empfohlene Filesystem für auch Exchange, für große Exchange-Datenbanken. Ja, aber meine Kunden haben bisher immer ein bisschen sich gescheut, das einzusetzen. Ja, wart mal lieber noch eine Version, haben sie immer gesagt. Ja, und auch ein neues Feature ist das Thema Preference Move Frequency. Ja, das ist das automatische Verteilen der Mailbox-Datenbanken, was früher ja nur mit einem Redistribute Database-Skript ging. Ja, das heißt, es geht jetzt automatisch. Ja, dementsprechend, also Default ist auf eine Stunde eingestellt. Das heißt, wenn Sie, wenn eine Mailbox-Datenbank bei Ihnen, wenn Sie einen Server rebooten, müssen Sie nicht mehr automatisch danach ein Redistribute-Database machen, sondern können das eine Stunde auf sich beruhen lassen. Exchange wird die Datenbanken entsprechend verschieben. Ja, sozusagen das automatische Redistribute Database. Und was halten Sie davon? Melden Sie sich oder freuen Sie sich ganz hinten in der letzten Reihe? Bitte? Ja. Nee, der ist ja mit dem CAS verbunden im Endeffekt. Also er ist über einen Load Balancer mit dem Server verbunden. Und der Server wird natürlich die Verbindung weiter zum Mailbox, also zu der Mailbox-Datenbank auf den anderen Server aufrechterhalten, ja, bis natürlich die Session dann abläuft. Das war also im Endeffekt... ja? Okay. Ja. Der bekommt die Frage war sozusagen, dass wenn die geschwenkt wird, dann kriegt der Online-Modus Benutzer im Outlook ein Disconnect und ein Reconnect. Ja, und das ist natürlich nicht ideal. Ja, okay, wenn das natürlich der Fall ist, sollten Sie darüber nachdenken, diese Funktion auf jeden Fall auszuschalten, die automatisch angeschaltet wird, wohlgemerkt. Ja, alle Online-Benutzer. Ich meine, Citrix ist ja traditionell, alle Citrix-Benutzer sind mehr oder weniger im Online-Modus, weil sonst habe ich ja den permanenten Sync von den OSTs, die lokal liegen. Ja, ja, beziehungsweise das ist natürlich ein Thema, ja, wo hier nicht betrachtet wird. Ja, ist korrekt. Wie viel, wenn ich fragen darf, wie viel Online versus Offline Cache-Mode-User haben Sie? 4.000 Offline, 2.000 Online, das heißt zwei Drittel, ein Drittel, ja. Ja, das ist natürlich, da sollten Sie es auf jeden Fall beachten und im Endeffekt defaultmäßig ausschalten. Ja, und nur kontrolliert halt dann umschalten. Aber es ist eine interessante Thematik, also meine Kunden haben auch viel Citrix. Da müsste ich mal nachfragen. Geben Sie mir mal Ihren Kontakt, ob hier irgendwas gemacht wird in die Richtung. Ja, meine Erfahrung ist, dass der Online-Modus natürlich auch durch Office 365, wo ja im Endeffekt der Cache-Modus als Preferred-Modus existiert, gepusht wird. Okay, hier noch zwei Hinweise. Erster Punkt, Smart Screen Spam Filter im Exchange und Outlook werden seit 1. November nicht mehr aktualisiert. Ja, das heißt, die Built-in-Smart-Virenscanner bzw. der Spam-Filter bleibt auf dem Stand, wo am 1. November war. Warum hat Microsoft dies unternommen? Das ist deswegen, weil man gesehen hat, dass die Spam-Technologie heutzutage ganz anders ist und dementsprechend der Mehrwert dieser Technologie nicht mehr da war. Ja, das heißt, man ist davon weggegangen und natürlich investiert man hier speziell jetzt in zum Beispiel EOP, ja, in Online-Möglichkeiten. Ja, und der nächste Punkt ist das Thema .NET. Ja, .NET war ja ein bisschen eine Verwirrung Anfang des Jahres, also mit 4.6.1. Ja, wer hat 4.6.1 ausgeschaltet auf seinen Exchange-Servern, vorsichtshalber? Ich hoffe, alle, die auf Exchange aktuell auf 2013 oder 2016 sind, ja, das hat man ja dann mit CU2 im Endeffekt wieder freigeschaltet. Das heißt, da hat man gesagt, okay, gehen wir auf, man kann mit 4.6.1 das machen. Ja, aktuell sind wir auf 4.6.2. 4.6.2 wird aktuell supported für Exchange 2016 CU3. Ja, und ist geplant für die nächste Version von Exchange 2013, also CU15. Ja, okay, und hier der Hinweis, wer es noch blockiert hat und jetzt auf CU3 oder auf CU14 ist, für 2013, der sollte dann denken, das wieder zu entfernen, weil Microsoft hat ein Support-Statement rausgegeben, dass Exchange ab März 2017 bitte mit .NET 4.6.2 funktioniert. Das heißt, nur noch supported wird mit 4.6.2. Warum das? Microsoft hat traditionell ja gesagt, der aktuelle CU und der letzte CU werden unterstützt. Ja, alles, was davor ist, da läuft man in einem Bereich, wo man nicht supported ist. Denken Sie dran. Okay, so jetzt, was ist geplant? Der erste Punkt, Wiederherstellung von gelöschten Items in den korrekten Ordner. Ich habe mir schon gedacht, ja, das ist alles, drei Leute. Ja, also ich kann mich erinnern an die Diskussion 2010. Ja, wofür braucht ihr denn die Ordner? Das war die Antwort vom Entwicklungsteam. Ja, Entschuldigung, ja, wir Deutsche lieben Ordnung und das heißt Ordner. Ja, und wenn der Ordner wegfliegt, dann sind die Items eigentlich relativ egal, weil ich möchte nicht alle Items neu sortieren müssen. 2010, 2013, 2016 und es kommt. So, und jetzt nochmal Applaus, ja? Geht doch! Ja, also wohlgemerkt, die Funktion ist seit CU1 bereits im Produkt. Sie ist aber noch nicht freigeschaltet. Warum? Weil man erstmal die Folderinformation natürlich von einem gewissen Zeitraum sammeln muss. Das heißt, seit CU1 wird die Ordnerinformation bereits in den gelöschten Objekten gespeichert. Sie können sie aber noch nicht wiederherstellen. Was aber kommt, ist mit der nächsten Version, also mit CU4 für Exchange 2016 wohlgemerkt, da kommt die Unterstützung für die Wiederherstellung mit Outlook on the Web. Erstmal mit Outlook on the Web. Ja. Sie wissen ja, Exchange und Outlook on the Web sind in einem Team und die Outlook-Fraktion ist in einem anderen Team. Das heißt, wenn die Outlook-Fraktion kommt, das weiß man noch nicht so genau, aber sie wird sicherlich auch kommen. So, nächster Punkt. REST-API für Hybrid, On-Premise und Exchange 2013. Das wird auch kommen. Und ich habe noch ein paar Sachen, weil gerade zurzeit in dem Thema öffentliche Ordner, Public Folder tut sich einiges. Dann habe ich noch drei Punkte aufgenommen, die auch kommen werden. Ja, erstens, aktuell wird ja nicht unterstützt, dass Sie moderne Public Folder, also Modern Public Folder nach Office 365 Public Folder migrieren. Da gibt es aktuell noch keinen Weg, aber der kommt. Ja, und der kommt sehr bald, also in den nächsten paar Monaten. Ja. Nächster Punkt ist, es gibt Bestrebungen hier, Migration teilweise zumindest von bestimmten Objekten Richtung Office 365 Groups zu machen. Und was auch kommt, ist für diejenigen unter Ihnen, die hybrid fahren mit Koexistenz und Public Folder, es wird auch irgendwann, ich sag mal irgendwann, weil dieser Request liegt bei mir, glaube ich, seit anderthalb Jahren schon auf dem Schreibtisch. Ja, es geht darum, die Mail-Enabled Public Folder endlich rüber zu synchronisieren nach Office 365, was immer noch nicht geht. Ja, wo wir ein Skript haben, aber es ist schön, das heißt, man muss halt den Skript regelmäßig laufen lassen, ja, um die E-Mail-Enabled Public Folder im Endeffekt auch im Office 365 zur Verfügung zu stellen. Wohlgemerkt als E-Mail-Adresse, ja, und so. Ja, weil sonst kann es da zu Themen führen. Das heißt, das kommt auch. Okay. Gefällt Ihnen das? Nö. Ja, Sie denken schon an Cocktails, ja? Oder an Hybrid. Hybrid ist, ja. Also Hybrid ist ja die Verbindung zwischen Office 365 und Exchange Online und Ihren lokalen Servern. Ist meine Erfahrung zurzeit, also es macht das Ganze komplizierter, aber es macht das Ganze auch interessant. Ja, so als Exchange-Administrator ist das so die nächste Schikane, über die man springen sollte. Ja, ich habe hier mal ganz kurz zur Eingewöhnung in das Thema die Möglichkeit von Exchange aufgezeigt. Und zwar ist es so, dass Exchange das einzigste Produkt ist, was wirklich ein echtes Hybrid als E-Mail-System anbietet. Ja, das heißt, Sie können hier sagen, okay, ich möchte nur on-premises bleiben. Ja, aber Sie können auch sagen, okay, ich möchte jetzt Hybrid und dementsprechend können Sie Mailboxen in die Cloud verschieben nach Exchange Online, aber auch zurück, je nachdem, wie Sie es wollen. Ja, Sie können es sich angucken und wenn es dann der Chef nicht mag, dann bauen wir es wieder ab. Oder Sie können sagen, okay, wir schieben dann alles rüber und unser Endziel ist dann, alles in der Cloud zu haben. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit der freien Auswahl, ja, was häufig bei manchen Produkten nicht so klar ist oder so einfach möglich ist. Warum Hybrid? Für diejenigen unter Ihnen ganz kurz. Das Thema Hybrid zeigt Ihnen eine verbundene Exchange-Organisation im Endeffekt, als wäre es eine Organisation. Das heißt, Sie haben freie Besetzzeiten, Sie haben die E-Mail-Tipps, ja, oder Sie haben ein gemeinsames Adressbuch. Hier sehen Sie jetzt, wenn es getrennte Exchange-Organisationen sind, so schaut es dann als gemeinsame Organisation, als hybride Organisation aus. So, und was brauchen Sie dazu? Oh, E-Mail, ja, natürlich können Sie dann entsprechend die Mailboxen auch von links nach rechts oder von rechts nach links verschieben. So, was brauchen Sie dazu? Ich darf Ihnen vorstellen, das sind die offiziellen Microsoft-Farben für Visual Impaired. Ja, dementsprechend, es sind kontrastreiche Farben. Die haben wir im Endeffekt benutzt hier, um eine Schulung darüber zu erstellen. Ja, also Sie sehen hier die verschiedenen Komponenten. Sie brauchen ein AAD Connect, also eine Directory-Synchronisierung. Sie brauchen, wenn Sie wollen, ein ADFS, ein Active Directory Federation Services. Ja, das braucht man im Endeffekt, wenn Sie lokale Passwörter in Ihren Active Directory verwalten wollen und Ihre Office 365-User damit einloggen sollen. Ja, wenn Sie natürlich AAD Connect mit DirSync benutzen, dann brauchen Sie das nicht. Sie brauchen Exchange Federated Delegation oder OAuth, Open Authentication. Da kommt es darauf an, was für eine Version Sie nehmen. Ja, Exchange 2013, 2010 braucht Federated Delegation. OAuth wird dann ab Exchange 2016 mit konfiguriert von den Hybrid Configuration Wizard. Ja, und Sie brauchen natürlich im Hybriden ein offizielles Zertifikat, was Microsoft vertraut. Also das Zertifikat wird von Microsoft wohlgemerkt vertraut. Ja, und hier sehen Sie im Endeffekt die ganzen Komponenten, die da dabei sind. Wohlgemerkt, das ist die volle hybride Konfiguration. Letztes Jahr an der Stelle habe ich die Hybrid Configuration Wizard App vorgestellt. Das ist eine Standalone-App, die wurde rausgelöst aus Exchange, weil man halt gesehen hat, dass die hybride Welt sehr schnelllebig ist. Und dementsprechend möchte man auch hier schnell Veränderungen herbeiführen können. Ja, dementsprechend wurde eine App eingeführt, die sich automatisch bei jedem Aufruf aktualisiert. Ja, und wenn sie sich aktualisiert, dann sind sie nicht mehr an CUs gebunden, das heißt alle 3 Monate. Ja, sie klicken drauf und es wird installiert und im Endeffekt nutzen Sie die aktuellste Version, die auch von Microsoft freigegeben wird. Ja, das geht dahin, dass teilweise tagesaktuelle Versionen, wenn Bugs entdeckt werden oder Fehler im Endeffekt hier festgestellt werden, dann wird sofort eine neue Version rausgegeben. Offiziell ist es einmal die Woche. Und Sie haben einen Link, wo Sie es benutzen können. Das heißt, Sie können es auch mit Exchange 2010 benutzen mittlerweile. Das war ja letztes Jahr nicht der Fall. Aber jetzt kommt's, ja. Im Sommer, im Juni, hat man neben der Full Hybrid Configuration eine Minimal Hybrid Configuration eingeführt. Ja, diese ist dafür da, dass man im Endeffekt sehr schnell eine Hybrid-like Migration, also eine Umstellung der Mailboxen, wie bei Hybrid machen kann, ohne die großen Anforderungen. Ich komme da gleich drauf zu sprechen. Und vor 2 Wochen wurde jetzt eine Funktion implementiert, die heißt Express Migration. Express Migration, und ich zeige es Ihnen gleich, ist die Möglichkeit, dass Sie mit Exchange 2010 eine Cutover oder 2013 oder 2016 eine Cutover-Migration machen, ohne die Nachteile dieser Migrationsart. Ja, eine Cutover-Migration hat das Problem, dass Sie zurzeit alle Mailboxen anfassen müssen. Das heißt, Sie müssen das Outlook neu konfigurieren, Sie müssen das OST, Sie müssen das Profil neu einrichten. Und das ist jetzt neu. Und natürlich die Unterstützung von Multiforest bzw. Multi-Exchange-Org ist jetzt implementiert. Das heißt, wenn Sie mehrere Exchange-Orgs, Exchange-Organisationen, ja, zusammen in einen Tenant migrieren möchten, können Sie den Hybrid Configuration Wizard dafür verwenden. Ja. Ist nicht ganz so leicht, aber es funktioniert. So, als Vergleich für diejenigen unter Ihnen, die Full Hybrid machen. Ich habe mal auf die linke Seite die Sachen, die Minimal Hybrid konfiguriert, gestellt. Und die rechte Seite sind die zusätzlichen Konfigurationen, die eine Full Hybrid erfordern. Ja, und der wichtigste Unterschied ist, dass im Endeffekt aus Exchange-technischer Sicht brauchen wir kein Org-Relationship dafür. Das heißt, ich brauche keine DNS-TXT-Record, ich brauche keine Federated Delegation, ja, ich brauche kein OAuth. Ja, es wird lediglich die Domänen, ja, es wird E-Mail-Policies konfiguriert, dass der E-Mail-Verkehr klappt. Wohlgemerkt, er nimmt Ihre Standard-E-Mail-Routen. Ja, das ist bei Full Hybrid zum Beispiel, müssen Sie im Endeffekt die sichere Mail-Kommunikation angeben. Das heißt, Sie verbinden Ihre Exchange-Server mit TLS an Office 365. Das brauchen Sie bei Minimal alles nicht. Ja. Wie gesagt, der Vorteil ist, Sie kriegen einen MRS-Endpoint. Das heißt, die Clients, ja, die Outlook-Clients werden sich selbstständig aktualisieren und auf das Neue mit der neuen Mailbox verbinden und im Endeffekt sich dort einloggen. So, aber was gibt uns dann Express Migration mehr? Ja, Express Migration ist im Endeffekt der nächste Schritt, wo man sagt, okay, ich möchte eine Migration machen, ja, ich möchte aber keine Outlook-Profile umstellen, ich möchte eigentlich auch kein Dir-Sync machen, ich möchte eigentlich nur, dass alles von meiner Exchange-Organisation ausgelesen und in die Cloud geschoben wird und ich dann natürlich mit Hilfe von den Bordmitteln von Exchange die Mailboxen verschieben kann. Und das sofort oder über einen gewissen Zeitraum. Und das gibt uns Express Migration. Das heißt, Express Migration, ich war ein bisschen unglücklich, weil jetzt haben wir Hybrid. Hybrid heißt ja Hybrid, Full und Minimal. Express Migration ist eigentlich eine Migrationsart. Ja, das hat nichts mit Hybrid zu tun. Ja, es ist wirklich so anzusehen als der Ersatz für Cutover. Ja, bei Cutover haben sie ja bisher CSV-Datei genommen, ja, ein Username und Passwort reingeschrieben und darüber die Mailboxen migriert. Und das ist natürlich hier, das benutzt AAD Connect als Dir-Sync. Das heißt, es kommen auch Passwörter mit rüber. Ja, es kommen die User mit rüber, es kommen die Gruppen mit rüber. Er macht, also das können Sie auch entscheiden, ob Sie AAD Connect laufen lassen wollen oder einen One-Time-Sync machen. Ja, ein One-Time-Sync bedeutet, er synkt einmal alles und baut es dann wieder ab. Und Sie können mit Hilfe von den MRS, also von dem Mailbox Replication Service, dann die Mailboxen anwählen und es geht auch über Office 365 Admin Center und sagen, okay, ich möchte die jetzt migrieren. Allerdings hat es Einschränkungen. Sie können nur einen MRS Migration Endpoint setzen. Ja, das heißt, ein MRS Migration Endpoint ist ja im Endeffekt ein Namenszugang, den Sie physikalisch trennen von verschiedenen Standorten. Das heißt, Sie können sagen, einmal für Hamburg und einmal für London mache ich zwei MRS Endpoints, dass sich Office 365 nicht über meine Warnleitungen verbindet. Ja, das ist der Endpoint. Da können Sie nur einen haben. Ja, und zusätzlich können Sie nur einen gleichzeitigen Batch machen. Der eine Batch muss abgeschlossen sein, dann können Sie den nächsten erstellen, aber nicht parallel. Ja, dafür bräuchten Sie im Endeffekt eine hybride Konfiguration. Ja, wie schaut es aus? Ja, also Sie sehen jetzt hier den Spezialteil zur User Provisionierung des Dir-Syncs. Ja, im Endeffekt gibt der Hybrid Configuration Wizard Ihnen auch sozusagen eine Empfehlung ab. Ja, das heißt, Sie können, er sagt dann hier, okay, du hast so und so viele Benutzer, das ist der empfohlene Weg. Und zwar schaut er da ganz lapidar einfach in seiner Umgebung nach, 150 oder weniger benutzen, One-Time-Sync ist okay, alles was drüber ist, ja, da kommt dann das Recommendation weg. Das heißt, da können Sie selbst auswählen. Aber natürlich auch unter 150 können Sie selbst auswählen. Das ist nur die Empfehlung, die Microsoft hier allgemein aktuell rausgibt. Okay, und dann synchronisiere ich das. Das heißt, Sie sehen hier, der Hybrid Configuration Wizard hat hier eine direkte Anbindung an Azure AD Connect, also an Azure AD Connect. Sie installieren das hier. Er synchronisiert das dann entsprechend einmal. Und dann können Sie auch das umschalten. Ich wollte es Ihnen jetzt mal ganz kurz zeigen, wenn meine Session jetzt noch funktioniert. Ja, die ist abgelaufen, natürlich. So. Wie das ausschaut. Ich meine, Ich habe letztes Jahr die App ja schon gezeigt. Ich verbinde mich jetzt mit meiner Exchange 2016 CU3 Umgebung. Wohlgemerkt, der HCW ist ja losgelöst davon. Dementsprechend kann ich den auch unter 2013 im Endeffekt laufen lassen oder 2010. Sie sehen jetzt hier natürlich, dass sich der HCW im Endeffekt hier aktualisiert. Der wird runtergeladen von einem Blockspeicher. Sie haben jetzt auch gesehen, aha, can I download the application? So. So, machen wir nochmal. Jetzt aktualisiert es sich gerade. Ja? Und das heißt, ich habe jetzt die im Endeffekt die Version drauf, die jetzt vor x Stunden von Microsoft im Endeffekt auf dem Blockspeicher gespeichert wurde. So, jetzt habe ich den HCW. Gehen wir gleich mal rein. Ich gehe mal ganz kurz hier in meine... Ja, mal schnell mein Passwort. So, auf der ersten Seite sagen Sie dann im Endeffekt, wo er sich in Ihre On-Prem hin connecten soll. Und Sie wählen auch Ihr Ziel. Und hier sehen Sie zum Beispiel schon die deutsche Cloud. Ja, das heißt, hier taucht die deutsche Cloud seit circa 3 Monaten schon auf. Das heißt, Worldwide ist sozusagen die Microsoft Public Cloud. Ja, man hat China, man hat Germany, das ist die deutsche Cloud, und man hat Dedicated. Dedicated ist die Regierungscloud. Ja, wir wählen aus, wo unser Tenant ist und klicken dann auf Next natürlich und können dann im Endeffekt unsere Infos hier eingeben, mit denen wir authentisieren. So, Passwort, natürlich Passwort, Standardpasswort, machen wir Next, zack. So, und dann verbindet er sich mit beiden Umgebungen und dann komme ich in den Dialog im Endeffekt, wo ich auswählen kann, möchte ich eine Full Migration, eine Full Hybrid Configuration oder möchte ich eine Minimal machen? Ja, ich habe ja schon erklärt, die Full bedeutet natürlich, dass Sie noch zusätzliche Sachen angeben müssen. Habe ich ein Edge? Ja, welches Zertifikat will ich nutzen? Ja, welche Cast-Server möchte ich nutzen? Wie komme ich rein? Also diese Dinge müssen Sie da alles eingeben. Während Sie bei einer Minimal Configuration hier, und das sehen Sie sehr schön, ja, also Full oder Minimal, wenn ich jetzt Minimal mache, dann kommt nächster Screen Update und das war's. Ja? Das heißt, Sie sehen, hier wurde versucht, dass Microsoft es so einfach wie möglich macht, dass Sie Ihre Mailboxen auch in die Cloud schieben können. Ja, er konfiguriert hier auch einen Endpoint und dann können Sie entsprechend hier als auf den nächsten Screen sagen, okay, er merkt, da ist kein DirSync installiert, also möchtest du synchronisieren oder möchtest du es selber machen? Das heißt, ich kriege hier immer die Auswahl und er lädt dann hier auch gleich Azure AD Connect runter. So, das breche ich jetzt mal ab. Ich wollte Ihnen also im Endeffekt zeigen, was dann passiert. Ja, dann geben Sie noch 5 Sterne, dass der Tim sich in Redmond freut. Was dann passiert ist, Sie werden in, und ich gehe jetzt mal eins zurück, dass Sie das sehen. Ja, es wurde nämlich der Office 365 Admin Center aufgebohrt, dass Sie jetzt halt hier unter der Möglichkeit, das ist der neue Admin Center, ja, dass Sie hier die Möglichkeit haben, im Endeffekt, wenn er denn mal aufgeht, Data Migration, den Punkt haben. So, und wenn Sie hier reingehen, dann kriegen Sie die Optionen, die sicherlich, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, auch sehr interessant für Sie sind, weil auch Gmail zum Beispiel oder Hotmail oder Yahoo oder verschiedene andere Mailsysteme hier genannt werden, wo zumindest Empfehlungen für Schritt-für-Schritt-Guides, also sogenannte Guidelines hinterlegt sind. Da wir Exchange haben, klicken wir hier drauf und das Interessante ist, wenn er erkennt jetzt, aha, da ist ja schon der HCW gelaufen. Wenn der nicht gelaufen ist, dann kommt hier der Download-Link für den Hybrid Configuration Wizard. Das heißt, das wurde auch rausgemacht außen Exchange Admin Center und hier rein gepostet. So, und dann kann man hier im Endeffekt die Mailboxen auswählen und auf Start Migration klicken. Ja, was im Hintergrund natürlich passiert ist, es erfolgt, es wird ein Migration Badge in Exchange Online natürlich erstellt. Den können Sie dort auch sehen und verändern. Das heißt, für die Exchange Admins ist das natürlich dann, okay, ich mache das lieber über meinen eigenen Badge oder über PowerShell, ja, aber für für jemanden, der nicht so erfahren ist, der kann das auch darüber versuchen. Ja? So, wie geht's weiter? Ich habe noch 10 Minuten, habe ich gerade gesehen. Es gibt die Gruppenunterstützung, Office 365 Groups. Ich habe es getrost nicht Gruppen genannt. Ja? Es gibt die Unterstützung für Office 365 Groups in einer hybriden Umgebung. Ja? Wie Sie sicherlich wissen, ich meine, wenn die Mailbox auf Exchange Online liegt, ist es eigentlich egal. Dann haben Sie die Unterstützung, die volle Unterstützung. Allerdings, wenn die Mailbox on-prem liegt, also auf Ihren lokalen Exchange-Servern, dann ist es natürlich ein Thema. Und da habe ich mal einen Slide zusammengestellt, der Ihnen zeigt, was geht und was nicht. Das heißt, Sie sehen hier links, arbeiten mit Office 365 Groups in On-Prem-Mailboxen. Ja, das heißt, Sie können als Verteilerliste genutzt werden, ja, und Sie können in der GAL angezeigt werden. Ja, allerdings für die GAL-Anzeige brauchen Sie Writeback. Das muss im AAD Connect entsprechend konfiguriert werden. Ja, das heißt dann den Groups Writeback, und der kann dort dann eingestellt werden, wo Sie es hinsynchronisieren wollen, und würde dann die Objekte erstellen, und zwar als Verteilerliste mit Inhalt. Das heißt, Sie würden auch die Kontakte sehen. Ja, was Sie auch machen können, ist Zugriff auf die Groups-Dateien, ja, wenn Sie eine SharePoint-Lizenz haben, oder auf das OneNote-Notebook. Ja, was nicht geht, ist, Sie sehen nicht im Outlook die Favoriten aktuell, ja, und Sie können auch nicht auf die Conversation zugreifen. Das heißt, Sie sehen nicht die Vergangenheit, was Sie in Office 365 Groups sehen, wenn Sie auf die Gruppe klicken. Das sehen Sie nicht. Wer nutzt denn Office 365 Groups im Hybrid? Im Hybrid? Keiner? Ich? Ich nutze es. Eine? Oh, das ist ein Schatz. Wenigstens einer. Ja. Also als Verteilerliste ist es eine gute Sache. Ich finde es, wenn die hybride Umgebung komplett die Unterstützung kommt, wird sicherlich auch mehr bei On-Prem den Anklang finden. Hier noch eine Zusammenfassung für Open Authentication. Ja, ich habe den Slide letztes Jahr schon gezeigt. Im Endeffekt erklärt der, wie Sie OAuth im Umfeld von Exchange 2010 konfigurieren, wenn Sie das möchten. Aber im Zuge der Zeit ziehe ich mal an, weil ich habe noch ein zweites Demo, was ich Ihnen auch noch zeigen möchte. So, geplante Funktionalität für Exchange Hybrids ist folgendes. Das Thema DNS-TXT-Rekord, was ich vorhin gesagt habe, für Federated Delegation, das soll einer der Schritte sein, die demnächst weggehen. Ja? Es soll natürlich die hybride Erfahrung mit Gruppen entsprechend auch verändert werden. In welcher Art und Weise, habe ich leider nicht rausgekriegt. Ja, aber sie wird verändert. Ja? Und was auch unterstützt werden soll, ist die Unterstützung von Cross-Premises-Verteilerlisten, und zwar deren Migration nach Office 365 Gruppen. Aber da kommen wir jetzt in die Richtung Exchange Online. Ja? Und zu Beginn wollte ich das Thema, was oder wo finde ich denn Neuigkeiten zu Office 365, Exchange Online, ja, was verändert sich? Ich meine, gerade im Exchange Online ist es ja ein sehr schnelllebiger Markt. Ja? Das heißt, man loggt sich ein, am nächsten Tag gibt es neue Features. Ja? Und ist einerseits ein Problem für IT-Admins oder für Berater wie mich, ist es natürlich auch eine tolle Sache. Oh, da ist Outlook, oh, da gibt es einen neuen Button. Ja? Oh, Archivierungsbutton in Outlook, wer braucht denn sowas? Ja? Also, wie schaltet man den aus? Ja? Also solche Sachen sehen Sie hier auf der Roadmap. Ja, das heißt, Sie können da drauf gehen und sehen, was sich ändern wird, was sich bereits geändert hat und in welchem Bereich. Ist sicherlich ein sehr interessanter Link, den man sich speichern sollte. So, das Thema, ich habe mir jetzt 2 Features rausgenommen, die ich zeigen möchte, die ich ziemlich interessant finde. Ja, so, Kalendertermine und Status als Teilnehmer. War schon immer ein Problem in Exchange, korrekt? Also ich bin Teilnehmer einer Besprechung und möchte doch sehen, wer daran teilnimmt, dass ich entscheiden kann, ob ich komme oder nicht. Weil wenn mein Chef hingeht, brauche ich doch da nicht hingehen, oder? Ja? So, was wird unterstützt? Im Outlook on the Web, wenn Ihre Mailbox auf Office 365 liegt, haben Sie eine Unterstützung heute schon. Sie haben auch die Unterstützung für Outlook für Mac. Nutzt hier jemand Outlook für Macintosh? Ja? Schauen Sie sich an, wenn Sie auf Exchange Online sind, das geht heute schon. Es geht noch nicht für Outlook für Windows, aber es wird kommen. Das heißt, als Teilnehmer sehe ich, wer teilnimmt an der Besprechung und wer nicht. und nicht nur als Veranstalter. Weil bisher war das natürlich korrekt, dass der Veranstalter das gesehen hat, also der Ersteller. Sowas ändert sich auch noch. Outlook für iOS und Android. Ich habe jetzt hier zwei Beispiele. Das eine ist das alte, EAS Client Type, sehen Sie. EAS Client Type ist auf das im Endeffekt, wo Outlook für iOS und Android auf AWS gehostet ist. Und die neue Version, die nutzt nämlich REST, ja, das neue Protokoll. Das heißt, mit dem REST-Protokoll sehen Sie den Unterschied zwischen, welche Applikation sich wohin verbindet. Das heißt, wenn Sie Outlook im Endeffekt für iOS oder Android geblockt haben, können Sie daran unterscheiden, wer eine sichere Version, ich meine mit REST, ja, und natürlich die EAS-Version blockieren zurzeit viele meiner Kunden immer noch. Also das wird heute bei Exchange Online schon unterstützt. Das ist ein Live-Bild. Ja, Sie können da heute schon nachschauen. So, was gibt es auch? Sie können heute schon Exchange-Verteilerlisten. Haben Sie eine Frage oder waren das 5 Minuten? Ja. Also Sie können heute schon Verteilerlisten von einer Standardverteilerliste nach Office 365 Gruppen konvertieren. Ja, hat verschiedene Limitierungen. Sie können auch per Skript migrieren. Aber ich wollte Ihnen das ganz kurz mal hier zeigen. Und zwar gehen wir zurück zu meinem Tenant. Und ich gehe jetzt einfach mal in Exchange rein, dass ich zumindest in meiner Exchange-Session einmal den Exchange Admin Center gezeigt habe, weil sonst kriege ich ja schlechtes Gewissen. Ja. So, wir haben jetzt hier den Exchange Admin Center. Und was hier unter Gruppen jetzt heute schon drin ist, ist erstens der große Banner, Hallo Office 365 Gruppen, ganz toll. Ja, und Sie können jetzt hier eine Verteilerliste auswählen und können dann hier sagen, hier ist der Button, ja, Migrate to Groups. Haben Sie das gesehen? Ups, jetzt ist er weg. Na, alles weg. Na. Migrate to Groups. Das heißt, ich klicke hier drauf, bestätige das und schon habe ich eine Office 365-Gruppe daraus gemacht. Funktioniert allerdings nicht mit allen Verteilerlisten für die Exchange-Leute unter Ihnen. Sie wissen ja, Nesting, ja, verschiedene Objekte in den Verteilerlisten, ja, Security-Zuweisungen gehen auch nicht mit Office 365-Gruppen. Das heißt, da sollten Sie Obacht geben, aber es zeigt ein bisschen, dass die normalen Verteilerlisten wirklich auch durch Office 365 Gruppen entsprechend ersetzt werden sollen in Zukunft. Okay. Die können Sie dann nicht mehr übers AD bearbeiten. Sie haben ja dann, also Sie kriegen, wenn Sie das Write-Back anschalten, kriegen Sie ja die Gruppe als Verteilerliste im Endeffekt ins AD geschrieben mit den Kontakten. Aber es ist eine Verteilerliste, keine Security-Verteilerliste. Das muss Ihnen klar sein. Das heißt, Sie können schon bearbeiten, die Mitgliedschaften, aber mehr nicht. Ja? Und damit haben Sie natürlich die Verwaltung auch nach Office 365 verlegt. Jupp, damit wäre ich gut am Ende. Ich habe Ihnen noch was mitgebracht. Ich habe so ein paar skurrile Hobbys, wie ich schreibe Mocks und ich schreibe auch Trainings. Es gibt 2 neue Kurse von mir, die auf edX, heißt die Plattform, für Microsoft Learning im Endeffekt existieren. Das sind die unteren 2. Und zwar das eine heißt Managing Microsoft Exchange Online. Ja, da geht es darum, Archivierung, ja, Mobility, ja, die ganzen Themen wie ich Empfänger, Verteilerlisten, Office 365 Gruppen verwalte. Der letzte Punkt Onboarding ist über FastTrack. Wie migriere ich nach Exchange Online mit dem Microsoft FastTrack Benefits Programm? Ja, und die ersten 2 können Sie im Endeffekt Hybrid oder Transitioning gerne angucken. Ja, und als Abschluss meiner Session wollte ich noch 2 Tools erwähnen. Ich habe leider keine Zeit mehr, dass ich es Ihnen zeige. Das eine ist das Support and Recovery Assistant. Ja, ein interessantes Tool, um Client-Troubleshooting zu machen. Ja, wenn Sie es noch nicht kennen, schauen Sie es mal an. Ja, wenn der nicht weiterhilft, dann hilft auf jeden Fall die CAD weiter, wie wir intern sagen, Office, also Microsoft Office Configuration Analyzer Tool. auch sehr interessant bei Kalenderproblemen zum Beispiel, ja, gerade im Zusammenhang mit verschiedenen Devices. Ja. Schauen Sie sich das an. Ja, es bringt mich zum Ende. Ich hoffe, es war ein bisschen okay. Hat es Ihnen gefallen?